Kapitel 7 Personalentwicklung von Simone Kauffeld und Sven Grote. Fallbeispiel: Herr M. ist seit 2 Jahren im Einkauf eines großen Unternehmens der Konsumgüterindustrie beschäftigt. Er hat den Eindruck, dass er den Anforderungen gewachsen ist und möchte sich perspektivisch weiterentwickeln. Dies thematisiert er im Mitarbeitergespräch mit seinem Vorgesetzten. Sein Vorgesetzter möchte ihn gern halten und verspricht, sich um eine Projektmanagement-Schulung für ihn zu bemühen. Eine Gehaltserhöhung erscheint im Moment nicht möglich. Im Arbeitsbereich von Herrn M. wird kaum in Projekten gearbeitet, daher fragt er sich, wie nachhaltig die Qualifizierung sein wird. Außerdem verspricht der Vorgesetzte Herrn M. mehr Führungsverantwortung. Deshalb bekommt Herr M. eine neue Kollegin, Frau L., als Mitarbeiterin zugeordnet. Sie erhalten eine Stelle in diesem Unternehmen als Personalentwickler. Was könnten Sie tun, um Frau L. vor, zu Beginn und während ihrer neuen Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen? Wie können Sie Herrn M. beraten, um die Weiterentwicklung seiner neuen Mitarbeiterin zu fördern? Eine Auflösung zum Fallbeispiel findet sich im Webex-Kurs Fallbeispielauflösung Kapitel 7 auf www.lehrbuch-psychologie.de. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 7.1 Begriffsbestimmung. Definition: Unter dem Begriff Personalentwicklung werden alle geplanten Maßnahmen gefasst, die geeignet sind, die individuelle berufliche Handlungskompetenz der Mitarbeiter zu entwickeln und zu erhalten. Definition Ende. Mit Personalentwicklung soll der Unternehmenserfolg unter weitgehender Berücksichtigung der Potenziale und Interessen der Mitarbeiter gesichert werden. In Personalentwicklungsmaßnahmen wird in vielen Unternehmen investiert. In den USA wurden Schätzungen zufolge allein für das Jahr 2010 171,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben, was rund 1.200 US-Dollar pro Mitarbeitendem im Jahr entspricht. Siehe Green 2010. In deutschen Unternehmen ist es nicht viel weniger. Hier wird nach Angaben von Seider und Werner 2012 von 28,6 Milliarden Euro im Jahr 2010 ausgegangen, was rund 1.000 Euro pro Mitarbeitendem entspricht. Das Bundesinstitut für Berufsbildung führt an, dass 36% der Berufstätigen von berufsbezogener Weiterbildung profitieren können. Im Gegensatz zur Organisationsentwicklung, die im Kapitel 4 vorgestellt wurde, zielt die Personalentwicklung auf das Individuum im Unternehmen ab. Sie setzt also an der Person an und versucht diese zum Beispiel durch Ausbildungs- und Trainingsprogramme zur Kompetenz-, Performance- und Motivationssteigerung zu verändern. Ohne Maßnahmen der Personalentwicklung sind organisationale oder technische Veränderungen oft nicht möglich. Beispielsweise bedarf es bei der Umstellung auf eine neue Software Personalentwicklungsmaßnahmen wie Trainings für die Mitarbeiter, ebenso wie bei der Einführung einer neuen Arbeitsorganisationsform. Umfangreiche Personalentwicklungsprogramme werden oft aufgesetzt, um zum Beispiel organisationale Veränderungsprozesse voranzutreiben. Ziele der Personalentwicklung. Mit der Personalentwicklung werden im Unternehmen verschiedene Ziele verfolgt. Erstens, Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, indem zum Beispiel die dafür erforderlichen Kompetenzen von Fach- und Führungskräften bereitgestellt bzw. entwickelt werden. Zweitens, Erhöhung der Flexibilität, um zum Beispiel unabhängig vom externen Arbeitsmarkt zu werden und die Beschäftigungsfähigkeit, Employability, der Mitarbeitenden zu sichern. Das lebenslange Lernen jedes Einzelnen wird unter anderem durch die Verkürzung von Innovations- und Implementierungszeiten beim Einsatz neuer Technologien sowie einer verlängerten Lebensarbeitszeit angetrieben. Drittens, Steigerung der Motivation und Integration der Mitarbeiter, zum Beispiel durch Einarbeitungsprogramme für neue Mitarbeiter. Viertens, Sicherung und Anpassung von Qualifikationen, zum Beispiel um Nachfolgeplanungen vornehmen zu können. 5. Berücksichtigung individueller Befähigungen und Erwartungen, um zum Beispiel Über- und Unterforderung zu vermeiden und die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Bei der Betrachtung von Zielen der Personalentwicklung kann zwischen der Unternehmens- und der Mitarbeitersicht unterschieden werden. Siehe dazu auch die Tabelle 7.1 im gedruckten Lehrbuch. Die Personalentwicklung hat dabei die Rolle, Konzepte und Instrumente zu erarbeiten, Prozesse zu implementieren, voranzutreiben und gegebenenfalls zu verstetigen, zu beraten und die Qualität der aufgesetzten Prozesse zu sichern. Akteure der Personalentwicklung. Als Akteure der Personalentwicklung gelten die Unternehmensleitung, die Personalentwicklung als Organisationseinheit, die Führungskräfte und die Mitarbeiter. Die Unternehmensleitung legt den strategischen Rahmen für das Unternehmen fest, determiniert die Notwendigkeit und Ausprägung der Personalentwicklung und lebt aktiv Personalentwicklung im Führungsprozess vor. Die Personalentwicklung als Organisationseinheit im Unternehmen unterstützt die Linienbereiche bei der Übersetzung der unternehmensstrategischen Vorgaben, liefert notwendige Instrumente, ist Dienstleister und Partner der Führungskräfte und Manager aller Personalentwicklungsaktivitäten. Die Führungskräfte werden als Personalentwickler vor Ort gefordert. Sie haben einen hohen Anteil an operativer Personalentwicklung. Die Mitarbeiter müssen Verantwortung für ihre persönliche Entwicklung übernehmen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit, Englisch Employability, zu erhöhen. Lesen Sie hierzu auch den Web-Exkurs Karriereentwicklung und Erfolg auf der Lehrbuch-Website www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 7.2 Kompetenzorientierung. Fokussierung auf Kompetenzen in der Personalentwicklung. Mit Personalentwicklungsmaßnahmen sollen Kompetenzen von Mitarbeitern und Führungskräften, die zur Bewältigung beruflicher Situationen befähigen, erhalten, aufgebaut und weiterentwickelt werden. Kompetenzen werden benötigt, um selbstorganisiert und kreativ in offenen Situationen agieren zu können. Sie werden als Handlungsvoraussetzung verstanden, die jedoch erst im Handlungsprozess zum Ausdruck kommen. Neben der Summe von Wissen, Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten umfasst das Konstrukt Kompetenz auch die Anwendungsfähigkeit. Kompetenzen zeigen sich im beruflichen Alltag, im Tätigkeitsvollzug, in Form beobachtbarer, situationsgebundener Verhaltensweisen. Sie sind multimodal, insofern sie kognitive, emotional-motivationale, volitive und aktionale Komponenten einschließen. Kompetenzen werden erst in Handlungszusammenhängen und sozialen Kontexten sichtbar und entwickeln sich auch dort. Sie sind vor allem in der Auseinandersetzung mit neuen, komplexen Aufgabenstellungen veränder- und entwickelbar. Vergleiche Kauffeld 2006 sowie Erpenbeck und von Rosenstiel 2007. Der Begriff der beruflichen Handlungskompetenz lässt sich in 4 Kompetenzbereiche unterteilen: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Unter Fachkompetenz werden alle Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verstanden, die sich auf die Organisation, Aufgaben, Prozesse sowie den eigenen Arbeitsplatz beziehen. Bei der Methodenkompetenz geht es darum, inwiefern Techniken, Methoden und Vorgehensweisen zur Strukturierung der eigenen oder von Gruppenaktivitäten angewendet werden. Die Sozialkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, sich im sozialen Umgang situationsspezifisch und angemessen, zum Beispiel durch Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, zu verhalten. Die Selbstkompetenz bezieht sich darauf, wie Individuen mit sich bei der Arbeit umgehen. Zum Beispiel zählen die Bereitschaft zur Selbstentwicklung, Selbstreflexion, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit zur Selbstkompetenz. Mit dem Kompetenzbegriff wird die Weiterentwicklung nicht nur in geplanten und systematischen Trainingsmaßnahmen fokussiert, sondern auch in der Arbeitstätigkeit selbst, also arbeitsimmanent. Der Kompetenzbegriff wird der Tatsache gerecht, dass Wissen und Können nicht nur in organisierten Lehr- und Lernsituationen erworben werden, sondern sich Menschen in pädagogisch ungeplanten und unstrukturierten Lernprozessen auf informellem Wege relevante Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen. Unter dem Schlagwort der arbeitsorientierten Kompetenzentwicklung wird der Frage nachgegangen, wie Lernen direkt in der Arbeit gestaltet werden kann und wie der Arbeitsbezug in Lernumgebungen zu verbessern ist. Vergleiche Sonntag und Stegmeier 2007. Lesen Sie hierzu auch den Webexkurs Beispiel zur selbstorganisierten Kompetenzentwicklung auf der Lehrbuch-Website www.lehrbuch-psychologie.de. Kompetenzmanagementsysteme. Ein Kompetenzmanagementsystem unterstützt eine Organisation bei der Erreichung herausfordernder Unternehmensziele, bei der Umsetzung neuer Strategien und in Veränderungsprozessen. Mit einem Kompetenzmanagementsystem erfolgt eine inhaltliche Ausrichtung der Personalarbeit und damit auch der Personalentwicklung auf Kompetenzen. Die Beschäftigung mit und die Definition von Kompetenzen mündet üblicherweise in ein unternehmensbezogenes Kompetenzmodell. Damit soll ein einheitlicher Sprachgebrauch zu Kompetenzen über Organisationseinheiten und Bereiche hinweg sichergestellt werden. Konkret umfasst ein Kompetenzmanagementsystem ein betriebliches Kompetenzmodell, die Möglichkeit individueller Kompetenzeinschätzungen bzw. Messungen sowie auf das Kompetenzmodell ausgerichtete Personalinstrumente. Siehe Grote und andere 2012. Kompetenzmodelle als Grundlage des Kompetenzmanagements. Kompetenzmodelle stellen einen Kristallisationspunkt dar, mit dem die Konsistenz, die Effektivität und die Transparenz der Personalarbeit für Mitarbeiter, Führungskräfte und Personalverantwortliche erhöht werden. Anhand von Kompetenzen werden Anforderungen an die Kompetenzentwicklung formuliert, Lernziele von Maßnahmen definiert und Evaluationen angesetzt. Im unternehmensweit einheitlichen Kompetenzmodell, auch als Kompetenzkatalog bezeichnet, werden alle notwendigen Kompetenzen in einer hierarchischen Struktur organisiert, mit einem entsprechenden Sollwert versehen und den einzelnen Jobrollen im Unternehmen zugeordnet. Bei der Entwicklung eines Kompetenzmodells werden typischerweise erfolgreiche Stelleninhaber und Experten, die die zukünftige Entwicklung der Anforderungen an die Tätigkeit abschätzen sollen, befragt. Im Webexkurs Entwicklung von Kompetenzmodellen zu Kapitel 7 auf www.lehrbuch-psychologie.de sind Best-Practice-Hinweise gegeben. Vergleiche Campion und andere 2011 für zahlreiche Praxisbeispiele aus Unternehmen, siehe auch Grote und andere 2012. Kompetenzmessung. Das Management enthält die Elemente Planung, Realisierung und Kontrolle. Die im Kompetenzmodell beschriebenen Kompetenzen müssen gemessen werden. Es gilt, Abweichungen, Englisch Gaps, zwischen den vorhandenen Kompetenzen und den für die beschriebenen Positionen erforderlichen Kompetenzgrade herauszuarbeiten. Dies ist die Voraussetzung für die Entwicklung maßgeschneiderter Kompetenzentwicklungsprogramme. Systematik durch Integration von Human Resource Instrumenten. Beim Aufbau eines Kompetenzmanagements besteht die Notwendigkeit der Systematisierung von Human Resource Instrumenten. Ein Kompetenzmanagementsystem ist durch die Übereinstimmung von Personalinstrumenten mit einem unternehmensbezogenen Kompetenzmodell gekennzeichnet. Anforderungsprofile, Stellenbeschreibungen, Einarbeitungspläne und Stellenanzeigen müssen sowohl inhaltlich gleiche Anforderungen als auch formell einheitliche Formulierungen verwenden und am Kompetenzmodell orientiert sein. Human Resource Instrumente zum Personalmarketing, der Personalauswahl, die Personalplanung, das Vergütungssystem etc. werden so an den gleichen Zielen ausgerichtet. Siehe hierzu auch die Abbildung 7.1 im gedruckten Lehrbuch. Dies entspricht der Forderung nach der Überwindung der isolierten Betrachtung einzelner Instrumente der Personalarbeit, befördert die Abstimmung der Instrumente aufeinander und entspricht metaanalytischen Befunden, dass der Einsatz gebündelter Instrumente mit größerem Unternehmenserfolg einhergeht. Siehe Combs und andere 2006. Abschnitt 7.3 Kompetenzentwicklung. Damit Kompetenzentwicklungsmaßnahmen, hier am Beispiel von Trainingsprogrammen, dem Unternehmen helfen, konkrete Ziele zu erreichen und Kompetenzlücken zu beseitigen, ist deren systematische Planung und Durchführung unabdingbar. Was bei der systematischen Planung und Durchführung eines Trainingsprogramms zu beachten ist und in welcher Abfolge die einzelnen Schritte vorgenommen werden, zeigt auch die Abbildung 7.2 im gedruckten Buch. Analyse des Kompetenzentwicklungsbedarfs. Die eingehende Analyse des Kompetenzentwicklungsbedarfs einer Organisation ist ein unverzichtbarer Schritt zur erfolgreichen Kompetenzentwicklung. Wird er übersprungen, kann es passieren, dass ein scheinbar erfolgversprechendes Training entwickelt wird, das jedoch an den Bedürfnissen der Organisation vorbeigeht. Die Trainingsinhalte und Methoden sind für die Organisation ungeeignet. Das Training setzt auf dem falschen Leistungsniveau an und führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Die Bedarfsanalyse hilft also, Frustration, Unzufriedenheit und unnötige finanzielle Verluste zu vermeiden und geht folgenden Fragen nach. Ist ein Training notwendig? Was soll erreicht werden? Was müssen die Teilnehmer am Ende können? Wozu müssen sie es können? Was soll anders werden? Was muss trainiert werden? Wer muss trainiert werden? Die Funktion von Trainings in Unternehmen liegt nicht notwendigerweise in der Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern und der Anwendung von Gelernten im Alltag. Gründe für die Durchführung von Trainings jenseits der bedarfsorientierten Kompetenzentwicklung können vielfältig sein. Ein Überblick. Gründe für die Durchführung von Trainings. Leistungsdefizite. Die Leistung ist nicht gut genug, daher ist ein Training auch ohne vorherige Bedarfsanalyse nötig. Belohnung. Falls eine Gehaltserhöhung nicht möglich ist, dann doch wenigstens ein angenehmes, wenn auch unpassendes Training zur Besänftigung der Mitarbeiter. Wertschätzung. Den Mitarbeitern fehlt Wertschätzung, ein Training scheint dies zu kompensieren. Ausgleich. Die Tätigkeit ist einseitig und belastend. Ein Training kann als Ausgleich für den Alltag gedacht sein. Gewohnheit. Es wurde schon immer so gemacht. Außerdem gibt es ein Budget dafür. Nachahmung. Jedes Unternehmen tut es, also tun wir es auch. Unternehmensbindung. Zur Identifikation von Mitarbeitern mit dem Unternehmen wird ein gemeinsames Fundament in Form eines Netzwerkes und eine gemeinsame organisationsspezifische Sprache, die es im Training zu erlernen gilt, geschaffen. Dies ist besonders wichtig, wenn Mitarbeiter räumlich weit verteilt arbeiten und weniger in der Organisation als beim Kunden vor Ort tätig sind, zum Beispiel bei Unternehmensberatungen. Personalmarketing. Karriereplanung sowie durchdachte und abgestimmte Kompetenzentwicklungsmaßnahmen sind für das Unternehmen in Zeiten des War for Talents unerlässlich. Für potenzielle Bewerber sind Trainings im Unternehmen ein Pluspunkt bei der Auswahl ihres künftigen Arbeitgebers. Networking. In Trainings können Kontakte in der Organisation geknüpft werden. So können bei neuen Herausforderungen schnell geeignete Ansprechpartner gefunden werden, zu denen im Training ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Überblick Ende. Die Bedarfsanalyse umfasst mindestens drei verschiedene Analyseebenen: die Organisations-, die Aufgaben- und die Personenanalyse. Organisationsanalyse. Bei der Organisationsanalyse geht es um die Grundfrage, wie der Organisationskontext für ein Training aussieht. Die Organisationsanalyse klärt so den Kontext für Trainingsmaßnahmen. Dazu gehört unter anderem die Unternehmensstrategie. Im Zusammenhang mit dem Trainingsbedarf müssen folgende Fragen beantwortet werden. Welche kurz- oder längerfristigen Ziele hat das Unternehmen und mit welcher Strategie werden diese verfolgt? Ist das Training mit dieser Strategie kompatibel? Beispielsweise wird ein Unternehmen, das nur hochspezialisierte und erfahrene Bewerber einstellen möchte, unter Umständen ein geringeres Interesse an Trainingsmaßnahmen haben. Welcher Trainingsbedarf ergibt sich aus der Strategie? Wie werden Trends und Entwicklungen diesen Trainingsbedarf beeinflussen? Wie will man zum Beispiel mit einer zunehmend älteren Belegschaft umgehen, interkulturelle Kompetenz fördern und den Konkurrenzkampf um die besten Absolventen gewinnen? Die Strategie beeinflusst ob, wie oft und welche Art von Training angeboten wird und wie viel Geld für Trainingsmaßnahmen zur Verfügung steht. Aufgabenanalyse. Mithilfe der Aufgabenanalyse wird festgestellt, welches Wissen und welche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen für eine bestimmte Tätigkeit erforderlich sind. Ziel ist eine genaue Beschreibung der einzelnen Aufgaben eines Arbeitsplatzes sowie eine Auflistung der für eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung notwendigen Kompetenzen, das heißt des Wissens, der Fertigkeiten, der Fähigkeiten und möglicherweise anderer Eigenschaften, die für eine optimale Aufgabenbewältigung benötigt werden. Siehe dazu Noé 2002. Bei der Aufgabenanalyse wird die gesamte Arbeitstätigkeit in einzelne Aufgaben untergliedert. Welche Aufgaben umfasst ein Arbeitsplatz? Wie wichtig sind diese Aufgaben? Welche Kompetenzen sind zur Erledigung dieser Aufgaben entscheidend? Zu den klassischen Aufgaben eines Sekretärs gehören zum Beispiel die Terminplanung, das Verfassen von Briefen und das Führen von Telefonaten. Aus der Aufgabenanalyse können mögliche Inhalte eines Trainings abgeleitet werden. Informationen sollten immer von den Personen eingeholt werden, die sich am besten mit dem Arbeitsplatz auskennen. Solche Experten sind unter anderem diejenigen Mitarbeiter, die die Arbeit ausführen. Wenn möglich, sollten während der gesamten Aufgabenanalyse mehrere Erhebungsmethoden miteinander kombiniert werden, um die Gültigkeit und Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen. Die Aufgabenbeschreibungen müssen in eine Auflistung von Kompetenzen übersetzt werden. Welche Kompetenzen werden benötigt, um eine Aufgabe zu erledigen und welche dieser Kompetenzen sind besonders wichtig? Am Beispiel des Sekretärs. Was muss man wissen, können oder haben, um erfolgreich Briefe zu schreiben? Reichen Rechtschreibkenntnisse, Stilgefühl und Einfühlungsvermögen, EDV-Kenntnisse, Beherrschung von Redewendungen, Höflichkeitsformeln und Ausdrucksvermögen aus? Meist wird versucht, diese Kompetenzen anhand von Beobachtungen, Fragebögen und Interviews zu identifizieren. Siehe Noé 2002 sowie Grote und andere 2012. Personenanalyse. Die Personenanalyse soll Aufschluss darüber geben, welche Mitarbeiter ein Training benötigen. Die Personenanalyse orientiert sich an folgenden Fragen. Welche Kompetenzen haben die Mitarbeiter? Welche für den zukünftigen Job entscheidenden Kompetenzen fehlen ihnen? Haben sie die grundlegenden kognitiven Fertigkeiten, um den zukünftigen Job auszuführen und ein Training zu durchlaufen? Welche Leistung erbringen die Mitarbeiter? Ist die Leistung zu schwach? Oder verändern sich die Anforderungen des Arbeitsplatzes? Sind die Mitarbeiter sich im Klaren über die Leistungsziele? Erhalten sie regelmäßiges Feedback? Jährliche Leistungsbeurteilungen, Eigenaussagen der Mitarbeiter und Informationen aus der Personalauswahl, wie zum Beispiel aus Leistungsbeurteilungen, geben Aufschluss über die Stärken und Schwächen einzelner Mitarbeiter. Für die Praxis. Ein Vertriebstraining kann für die Mitarbeiter angeboten werden, die ihre Tätigkeit nicht gut genug ausfüllen. Es kann aber auch für die besten 20% im Vertrieb, die Top-Performer, konzipiert werden. Im zweiten Fall bekommt das Training nicht nur einen Belohnungscharakter und drückt Wertschätzung gegenüber den Besten aus, sondern man verspricht sich hier auch den größten finanziellen Nutzen. Verkaufen die Besten nach dem Training 20% mehr, bringt dies einen größeren finanziellen Nutzen, als wenn die schlechtesten Verkäufer 20% mehr verkaufen. Trainingsmaßnahmen im Unternehmen sollten niemals ausschließlich defizitorientiert sein. Im Sinne der Unternehmensentwicklung gilt es vielmehr, auch die besten Mitarbeiter sowie deren Stärken durch geeignete Trainingsmaßnahmen weiterzuentwickeln. Praxisbeispiel Ende. Zur Personenanalyse kann auch eine demografische Analyse gehören, die den speziellen Trainingsbedarf unterschiedlicher demografischer Gruppen betrachtet, wie zum Beispiel der Trainingsbedarf von Frauen, Männern, Mitarbeitern verschiedener Altersgruppen und ethnischen Minderheiten. Beispielsweise brauchen ältere Mitarbeiter unter Umständen Unterstützung im Umgang mit neuen Technologien. Frauen brauchen hingegen ein spezielles Training oder Mentoring, um die gläserne Decke zu durchbrechen und sich für Führungspositionen zu entwickeln. Mitarbeiter mit Migrationshintergrund benötigen möglicherweise spezielle Sprachkurse. Um die Synergien in interkulturell zusammengesetzten Projektteams nutzen zu können, müssen entsprechende Kompetenzen gestärkt werden. Damit altersheterogene Teams effektiv sein können, müssen die Teammitglieder davon überzeugt sein, dass die Altersheterogenität für ihre Aufgabe hilfreich ist. Siehe dazu Lehmann-Willenbrock und Kaufeld 2008. Je vielfältiger die Mitarbeiter in Unternehmen werden, umso mehr unterschiedliche Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Einige Unternehmen setzen darüber hinaus auf eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung, die nicht nur ältere Mitarbeiter, sondern auch jüngere mit ihren speziellen Bedürfnissen, zum Beispiel in der Phase der Familiengründung, einbezieht. Siehe dazu Rump und andere 2008 oder lesen Sie mehr zu diesem Thema im WebEx-Kurs Empfehlungen für Unternehmen zum Umgang mit heterogenen Mitarbeitern auf der Lehrbuch-Website. Nur durch die Kombination der drei Analyseebenen lässt sich ein vollständiges Bild des Kompetenzentwicklungsbedarfs einer Organisation gewinnen. Festlegung der Trainingsziele. Aus der Bedarfsanalyse werden die Ziele eines Trainings entwickelt. Dabei kann zwischen übergeordneten Zielen und spezifischen Zielen unterschieden werden. Übergeordnete Ziele. Ein übergeordnetes Ziel kann beispielsweise sein, den Zugang zu Trainings auf verschiedene Beschäftigungsgruppen zu erweitern. Trainingsmaßnahmen werden nicht mehr nur für die Manager, sondern auch für Mitarbeiter, Zulieferer oder Kunden angeboten. Die Tabelle 7.2 im gedruckten Lehrbuch enthält einige Beispiele für übergeordnete Trainingsziele und ihre Umsetzung. Spezifische Trainingsziele. Neben solchen übergeordneten Zielen ist es entscheidend, spezifische Trainingsziele festzulegen. Zum Beispiel, was soll ein Mitarbeiter können, der an einem bestimmten Training teilgenommen hat? Vor allem die spezifischen Ziele leiten den Entwicklungsprozess eines Trainingsprogramms und sind zugleich geeignet, um Kriterien für die spätere Evaluation des Trainings abzuleiten. Die Ziele sollten daher möglichst konkret formuliert werden. Eine Möglichkeit dazu ist die Festlegung spezifischer Verhaltensziele, die von den Teilnehmern beeinflusst werden können. Die Ziele dürfen anspruchsvoll sein, sollten aber gleichzeitig realistisch bleiben. Sie sollten messbar, das heißt kontrollierbar, und terminiert, das heißt auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogen sein. Die Teilnehmer eines Vertriebstrainings sollen zum Beispiel Folgendes lernen: die Phasen des Verkaufsgesprächs kennen und anwenden, persönliche Angaben des Kunden vollständig erfassen, den Kunden auf Sonderaktionen ansprechen, mit dem Kunden die Vorteile der einzelnen Produkte für ihn persönlich erarbeiten, Verkaufshilfen, wie zum Beispiel Produktprospekte, in das Verkaufsgespräch integrieren und geschlossene Fragen in der Abschlussphase nutzen. An diesen Zielen können sich die Teilnehmer auch selbst messen. Neben den Verhaltenszielen werden oft Leistungsziele formuliert. Dabei wird angenommen, dass sich das veränderte Verhalten in der Leistung der Teilnehmer niederschlägt. Die genannten Verhaltensweisen im Verkauf nach der Teilnahme am Vertriebstraining sollten beispielsweise dazu führen, dass die Verkaufsleistung gesteigert wird, neue Kunden gewonnen werden und das Verhältnis von Beratungsgesprächen zu Abschlüssen gesteigert wird. Eine genaue Definition der Trainingsziele erfüllt so mehrere Funktionen. Neben der transparenten Information und damit der Fokussierung für Trainer und Teilnehmer wird die Motivation der Teilnehmer erhöht. Die Trainingsziele können durch Aufmerksamkeitslenkung und Anstrengungsmobilisierung wirken. Die Teilnehmer können sich an den an sie gestellten Trainings- und Leistungsanforderungen orientieren. Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft und Selbstregulationsfähigkeit der Mitarbeiter werden gefördert. Dies funktioniert vor allem dann, wenn die Trainingsteilnehmer die Ziele annehmen und sich an diese binden. Darüber hinaus werden mit der spezifischen Definition der Trainingsziele Evaluationskriterien bereitgestellt. Zudem kann die Rückmeldung über das erzielte Ergebnis für den einzelnen Trainingsteilnehmer leistungssteigernd wirken und für potenzielle Teilnehmer ein positives Signal für die Motivation zu Teilnahme, Lernen und Transfer setzen. Planung. Im Planungsprozess des einzelnen Trainingsprogramms wird zwischen der Festlegung von Bewertungskriterien, der Berücksichtigung der Erfolgsfaktoren für den Lerntransfer sowie der Entwicklung des Trainings unterschieden. Festlegung der Bewertungskriterien. Unsicherheiten über die Effekte von Weiterbildung werfen Fragen auf. Lohnt sich das Engagement in Weiterbildung? Rechtfertigt der tatsächliche Nutzen, nicht nur der angestrebte, die Investitionen? Die Auswirkungen dieser Zweifel bekommen in Zeiten knapperer Budgets vor allem Personalverantwortliche, Personalentwickler und Berater zu spüren. Im Hinblick von Bildungscontrolling geraten sie mehr und mehr in die Verantwortung, den Nutzen von Qualifizierungsmaßnahmen nachzuweisen und diesen gegebenenfalls zu optimieren. Schätzungen deuten darauf hin, dass nur 10-15% des Gelernten in berufliche Leistung umgesetzt werden. Siehe Baldwin und Ford 1988. Eine durchschnittlich mittlere Effektstärke von D ist gleich 0,6 nach Angaben von Arthur und anderen 2003 verweist zwar darauf, dass Trainings möglicherweise besser als ihr Ruf sind, jedoch ergeben sich in Abhängigkeit verschiedener Trainingsmethoden, zum Beispiel Vortrag, Diskussion, computerbasiertes Training oder Selbstinstruktion, unterschiedliche Effekte, je nach Zielen des Trainings, zum Beispiel kognitive, interpersonale, psychomotorische Fertigkeiten und Art des Kriteriums, zum Beispiel Zufriedenheit, Lernen, Verhalten, Leistung. Entwicklung und Selektion der Trainingsmethoden. Unternehmen können auf ein breites Spektrum an Kompetenzentwicklungsmaßnahmen zurückgreifen, die in unterschiedlichster Art und Weise systematisiert werden können. Ein Überblick: Systematisierung von Kompetenzentwicklungsmaßnahmen. Kompetenzentwicklungsmaßnahmen können zum Beispiel beim Individuum, Team oder der Organisation ansetzen. Vergleiche Kaufeld und andere 2009. Sie können zum Beispiel zur Qualifikationsanpassung an konkrete, bestehende oder zukünftige Anforderungen, an die Umsetzung einer bestimmten Unternehmensstrategie, zur Unterstützung bei der Einführung neuer Technologien, zur Vorbereitung auf den beruflichen Aufstieg bzw. zur Übernahme von Führungsaufgaben, zur Steigerung der Arbeitsmotivation, Leistung, Produktivität, Qualität, Kundenorientierung, zur Verringerung von Fluktuation, Erhöhung des Commitments, der Erhöhung der Veränderungsbereitschaft, Flexibilität, der Förderung der persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter, der Steigerung der Arbeitszufriedenheit, der Verbesserung der Kommunikation und Kooperation oder der Reduktion von beruflicher Beanspruchung konzipiert und durchgeführt werden. Sie können auf fachliche oder überfachliche Kompetenzen abzielen. Sie können von Vorgesetzten initiiert oder von Mitarbeitern eigeninitiativ gewählt sein. Sie können vom Unternehmen, den Teilnehmenden oder von anderen Geldgebern finanziert werden. Sie können in der Arbeit oder in der Freizeit liegen. Sie können Teilnehmer mehrerer Organisationen, einer Organisation oder einer Organisationseinheit bedienen. Sie können danach unterschieden werden, ob sie bewusst eingeleitet, angeleitet, fremdgesteuert und fern vom Arbeitsplatz oder ob sie teilweise unbewusst, selbstgesteuert und während der Arbeitsausführung ansetzen. Während im ersten Fall traditionelle Formen der Weiterbildung beschrieben werden, zum Beispiel Verhaltenstraining, Fortbildungsseminare, Messebesuche, sind es im zweiten Fall eher Lernformen im Arbeitsprozess, die über Arbeitsanreicherung, Jobrotation oder Problemlösegruppen angeregt werden. Überblick Ende. Im folgenden Abschnitt steht im Vordergrund, wie Trainingsmethoden so entwickelt oder ausgewählt werden, dass sie geeignet sind, die vorher festgesteckten Ziele zu erfüllen. Gegenstand einer Vielzahl von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung sind Wissensvermittlung, Verhaltensmodifikation oder Persönlichkeitsentwicklung. Während des Trainings kommen verschiedene Methoden und Lerntechniken unterschiedlicher lernpsychologischer, kognitionspsychologischer oder führungstheoretischer Fundierung zum Einsatz. Vergleiche Sonntag und Schaper 2006. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs: Lerntheoretische Ansätze. Exkurs: Lerntheoretische Ansätze. Zu den bekanntesten lerntheoretischen Ansätzen, die Hinweise auf die Gestaltung von Trainings geben können, gehören: für eine ausführliche Darstellung siehe Kaufeld 2010. Behavioristische Ansätze, die das sichtbare Verhalten fokussieren, aber die internen Prozesse des Lernenden vernachlässigen. Kognitivistische Ansätze, bei denen die Denk- und Verarbeitungsprozesse der Lernenden eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, Lernen ist abhängig von Vorwissen und Informationsverarbeitungsmechanismen. Motivationstheoretische Ansätze, die die Beweggründe für Lernen und Verhaltensänderungen untersuchen. Handlungsorientierte Ansätze, die davon ausgehen, dass bei vollständigen Tätigkeiten am besten gelernt wird. Konstruktivistische Ansätze, bei denen Lernen als aktiver Prozess verstanden wird. Die Selbstorganisationstheorie, die irreversible Prozesse innerer Wechselwirkungen als ursächlich für ein sich selbstständig neu produzierendes und reorganisierendes System betrachtet. Neurobiologische Ansätze, welche Lernprozesse anhand der Funktionsweise des menschlichen Gehirns und des Nervensystems beschreiben. Ansätze der Andragogik, die Hinweise zum Lernen im Erwachsenenalter geben. Exkurs Ende. Lerntheoretische Ansätze, die auf den Grundsätzen des Konstruktivismus aufbauen, stellen zum Beispiel den aktiv Lernenden in den Mittelpunkt. Die zentrale Annahme des Konstruktivismus ist, dass Menschen ihre Realität durch aktive Verarbeitungsprozesse ihrer Wahrnehmung selbst konstruieren. So setzt jeder Lernprozess eine aktive Konstruktion von Wissen voraus. Wissen muss in Eigenregie erzeugt und kann keinesfalls nur passiv absorbiert werden. Direkter Wissenstransfer vom Lehrenden zum Lernenden ist damit unmöglich. Situierte Lernarrangements orientieren sich stark an der realen Arbeitssituation der Teilnehmer. Sie sind durch die folgenden Prinzipien charakterisiert. Erstens: Situiertheit und Authentizität. Lernen und Transfer sind stark an den Kontext gebunden. Daher sollten Lernsituationen und Inhalte möglichst plastisch und umfassend die späteren Anwendungssituationen einbeziehen. Nach den Prinzipien der Situiertheit und der Authentizität sollen Lernende an ähnlichen Aufgaben üben, wie sie im Anwendungsfeld gegeben sind. Zweitens: Orientierung an realistischen Problemen. Die Lernumgebung soll so gestaltet sein, dass es dem Lernenden möglich ist, an realistischen Problemen und authentischen Situationen zu arbeiten. Dies soll gewährleisten, dass dem Lernenden der Anwendungskontext klar wird und dass eine Anwendung außerhalb der Lernsituation erfolgreich ist. Das Lernen und der Lerninhalt sollen keine Selbstzwecke sein, sondern Möglichkeiten zur Lösung vielfältiger Alltagsprobleme schaffen. Drittens: Aktivierung und Exploration. Lernen und Transfer sind besonders nachhaltig, wenn Lernende eine aktive Rolle einnehmen. Deshalb sollen situierte Lernumgebungen eine eigenständige, erfahrungsbasierte Erprobung von Strategien ermöglichen. Viertens: Multiple Perspektiven. Damit das Gelernte möglichst breit im Gedächtnis verankert und dadurch leichter auf andere Situationen übertragen wird, sollten situierte Lernumgebungen unterschiedliche Vorgehensweisen und Perspektiven anbieten. Dies wird durch abwechslungsreiche Aufgaben, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten und in verschiedenen Kontexten zum selben Lerngegenstand erreicht. Fünftens: Vielfalt der Kontexte. Den Lernenden sollen durch die Lernumgebung verschiedene Kontexte, in denen das Gelernte gesehen werden kann, geboten werden. Dem Lernenden soll klar werden, dass Wissen nicht nur auf einen Kontext, sondern auch auf neue Problemstellungen bezogen werden kann. Sechstens: Ergänzung durch Anleitung. Neben explorativen und aktivierenden Lernmöglichkeiten zur Selbsterprobung ist eine bedarfsorientierte Anleitung anzubieten, da Lernen allein nach dem Trial-and-Error-Prinzip unter Umständen ineffektiv bleiben kann. Siebtens: Informationsmöglichkeiten. Die Lernumgebung muss die zum Problemlösen nötigen Informationen bereitstellen. Das situierte Lernen zielt auf die Herstellung kontextbezogener sozialer Lernumgebungen ab und umfasst daher ein ganzes Spektrum an Methoden, wie zum Beispiel das Cognitive Apprenticeship. Es handelt sich dabei um eine Methode, die im Sinne von Meister-Lehrlings-Verhältnissen kognitive Prozesse für den Lernenden sichtbar machen soll. Dabei wird versucht, die Vorteile einer praktischen Lehre auch für die theoretische Ausbildung zu nutzen. Lesen Sie noch mehr dazu im WebEx-Kurs Cognitive Apprenticeship auf www.lehrbuch-psychologie.de. Neben der Unterscheidung lernpsychologischer, kognitionspsychologischer oder führungstheoretischer Zugänge kann man Trainingsformen danach unterscheiden, wie nah am oder fern vom Arbeitsplatz sie realisiert werden. Training of the Job findet außerhalb des Arbeitsplatzes statt und nimmt daher einen zusätzlichen Zeitraum in Anspruch. Dazu werden klassische Seminare und Trainings, aber auch Business Games, Fallstudien, Rollenspiele und Simulationen gezählt. Näheres zu Business Games finden Sie im WebEx-Kurs Game-Based Learning auf der Lehrbuch-Website. Trainings of the Job bieten den Vorteil, dass der Einzelne außerhalb des Arbeitskontextes an einem Training teilnehmen kann und sich dadurch stärker auf die Trainingsinhalte konzentrieren kann. Das Trainingsdesign soll helfen, die Trainingsinhalte adäquat zu transportieren. Darüber hinaus gilt, jeder Trainingsinhalt muss mit Anforderungen und der Realität im Unternehmen verbunden sein. Beispiele und Übungen müssen für die Teilnehmer glaubhaft und relevant sein oder noch besser von ihnen selbst, zum Beispiel in Form von Fallbeispielen, eingebracht werden. Während des Trainings sollten die Teilnehmer immer wieder angeregt werden, innezuhalten und zu reflektieren, wie sie das, was sie gerade gelernt haben, nutzen können, um effektiver zu arbeiten. Damit kann die Anwendung des Gelernten in der Praxis gefördert werden. Trainings on the Job erfolgen direkt am Arbeitsplatz. Es geht dabei um Erfahrungslernen. Es wird gelernt, während gleichzeitig eine Leistung erbracht wird. Beispiele hierfür sind Job Rotation, Job Enlargement, Job Enrichment, Praktikum, Coaching und Mentoring. Näheres hierzu finden Sie auf der Lehrbuch-Website im WebEx-Kurs Coaching und bzw. Mentoring. Beim On-the-Job-Training ist die Transferlücke minimiert. Das Training on the Job wird jedoch organisationsseitig oft als Lernen nebenbei missverstanden. Vergleiche Kaufeld und andere 2009. Erfolgsversprechender sind daher oft Kombinationen. Ein Off-the-Job-Training kann um On-the-Job-Elemente ergänzt werden, zum Beispiel durch ein Patentmodell oder mit Near-the-Job-Maßnahmen kombiniert werden, zum Beispiel mit Reflexionssitzungen, Learning Networks oder ähnliches. Trainings near the job sind Maßnahmen wie Workshops, Projektgruppen und Lernstätten, in denen nicht nur die Kompetenzentwicklung der Teilnehmer fokussiert sind, sondern auch eine konkrete inhaltliche Erarbeitung von Problemlösungen und Verbesserungsvorschlägen für den Arbeitsbereich erwartet wird. Die Abkopplung von der unmittelbaren Arbeitstätigkeit ermöglicht eine bessere Systematisierung des Lernprozesses und gleichzeitig eine verbesserte didaktische Reflexion als bei Kompetenzentwicklungsmaßnahmen on the job, bei denen die Mitarbeiter sich selbst überlassen bleiben. Im Unterschied zu Kompetenzentwicklungsmaßnahmen off the job bleibt aber die Nähe zu den Herausforderungen in der Arbeit bestehen, sodass die Transferlücke verkleinert und die Anwendung in der Praxis erleichtert wird. Ein optimaler Transfer kann also durch die Kombination der verschiedenen Trainingsformen erreicht werden. Als Personalentwicklungsinstrumente, die im Rahmen einer Delphi-Studie bis 2020 als zunehmend wichtiger eingeschätzt werden, standen Trainings on und near the job, wie die Begleitung von Veränderungsprozessen, Coaching und Supervision sowie Action Learning, Lernen durch direktes Handeln und Projekteinsätze an den ersten Stellen. Siehe dazu Schermuli und andere 2012. Anhand des Trainingszeitpunkts im Lebenszyklus eines Mitarbeiters können ferner vier weitere Trainingsformen unterschieden werden. Training zur Vorbereitung auf den Job, into the job, jobbegleitend, along the job, zur Vorbereitung auf den nächsten Job, into the next job und zur Beendigung des Jobs, out of the job. Das Training into the job dient dem Kennenlernen der Organisation, ihrer Ziele, Philosophie, Taktiken und Produkte. Es ermöglicht dem neuen Mitarbeiter, notwendige Informationen zu sammeln, sodass er schnell zu einem produktiven Mitglied der Organisation werden kann. Allgemein fördert es die Bindung zum Unternehmen und beugt somit Anpassungsproblemen vor. Training into the job wird bislang häufig vernachlässigt, obwohl es von neuen Mitarbeitern in der Regel erwünscht ist und zu mehr Zufriedenheit und zu weniger Kündigungen während der ersten 6 Monate führt. Neben der Berufsausbildung oder Trainee-Programmen können Patenmodelle oder Mentoring genutzt werden. Ein Einarbeitungshandbuch kann sinnvoll sein, ebenso Ansätze zum Game-Based Learning, mit denen das neue Unternehmen spielerisch vorgestellt wird. Beim Training along the job können alle Formen des Trainings zum Einsatz kommen. Die Maßnahmen finden laufbahnbegleitend statt. Beim Training into the next job werden Potenzialträger auf eine bestimmte Zielperspektive hin entwickelt und gefördert. Mentorenprogramme, bei denen eine erfahrene Führungskraft einen weniger erfahrenen Mitarbeiter oder eine weniger erfahrene Führungskraft in ihrem beruflichen Alltag bei der Karriereplanung oder bei der persönlichen Weiterentwicklung unterstützt, sind hier ebenfalls einzuordnen. Mitarbeitern bei der Karriereplanung zu helfen, bindet diese an die Organisation, signalisiert Interesse am Einzelnen und bietet den Mitarbeitern Sicherheit und eine Perspektive. Dabei ist nicht nur an vertikale, sondern auch an horizontale Karrierepfade zu denken. Beim Training out of the job im Unternehmen sollen 2 Formen berücksichtigt werden. Zum einen das Outplacement, das dem Arbeitnehmer den Wiedereinstieg in den Beruf beziehungsweise das Finden einer neuen Perspektive erleichtern soll, wenn das Unternehmen Personal abbauen muss. Zum anderen wird die Ruhestandsvorbereitung aufgegriffen. Beide Veranstaltungsformen wenden sich an Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen werden. Trotzdem rentiert sich die Investition nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Unternehmen, weil sie unter anderem mit motivierten Mitarbeitern für die verbleibenden Monate rechnen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen ein positives Signal für die restliche Belegschaft. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: Outplacement. Exkurs: Outplacement. Der Begriff Outplacing bedeutet frei übersetzt herausplatzieren. Es handelt sich dabei um eine Methode, die dem Arbeitnehmer den Wiedereinstieg in den Beruf bzw. das Finden einer neuen Anstellung erleichtern soll. Meistens kommt es bei Unternehmensschließungen oder einem Verkauf zum Einsatz, da dann viele Arbeitsplätze in kurzer Zeit wegfallen. Das Outplacing beinhaltet unter anderem Anregungen für den Lebenslauf, Hilfe bei der Stellensuche oder Tipps für künftige Vorstellungsgespräche. Siehe dazu Rösler und Kaufeld 2009. Die Outplacement-Beratung verfolgt primär das Ziel der Selbsthilfe. Durch entsprechendes Coaching und Training soll es dem Klienten ermöglicht werden, in Eigenaktivität zu seinem Ziel zu gelangen. Den Lösungsansatz bildet jedoch nicht nur das Finden einer neuen Beschäftigung, denn im Rahmen einer Perspektivenfindung stellen auch Weiterqualifizierungsmaßnahmen oder eine selbstständige Tätigkeit Alternativen dar. Diese Form der Kombination aus Training und Beratung endet spätestens, sobald eine neue Perspektive gefunden wurde. Die Kosten übernimmt in den meisten Fällen der vorherige Arbeitgeber. Zunehmend entscheiden sich auch viele Arbeitnehmer aus eigener Initiative für eine Outplacement-Maßnahme und tragen dann selbst die Kosten. Outplacing stellt eine freiwillige Leistung des Unternehmens dar. Exkurs Ende. Prinzipien der Trainingsgestaltung. Im Folgenden werden einige bedeutsame und nachgewiesen wirksame Prinzipien der Trainingsgestaltung kurz beschrieben. Vergleiche Kaufeld 2010. Advanced Organizers. Darunter werden zum Beispiel Zusammenfassungen, Gliederungen oder Diagramme verstanden, die vorab präsentiert werden, um den Trainees einen Überblick über den Lerninhalt zu geben. So wird die Struktur des Lerninhalts erkennbar. Dadurch können Trainees während des Lernens ihre Aufmerksamkeit auf die relevanten Aspekte und Zusammenhänge lenken, die Lerninhalte besser organisieren und mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen. Overlearning. Die Mehrheit der Forschungsergebnisse unterstützt tatsächlich das alte Sprichwort „Übung macht den Meister“. Belege deuten darauf hin, dass Übung bis zum Punkt des Overlearnings fortgesetzt werden sollte oder bis zu dem Punkt, an dem der Trainee beschlossen hat, dass er das Material gelernt hat. Siehe zum Beispiel Discrell und andere 1992. Overlearning ist besonders wichtig, wenn die gelernte Fähigkeit in der Praxis nur selten geübt werden kann, die Leistung aber dennoch auf dem gleichen Niveau gehalten werden soll. Automatizität. Auch dieses Konzept betont den Stellenwert von Übung. Die Idee dahinter ist, dass sehr häufig wiederholte Fertigkeiten automatisiert ablaufen und nur noch minimale Aufmerksamkeit erfordern. Die Ausführung der Fertigkeit wird schnell und effizient. Es wird sogar möglich, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen. Eine besondere Rolle spielt die Automatisierung, wenn Daueraufmerksamkeit gefragt ist, wie zum Beispiel bei Fluglotsen im Kontrollturm. Wenn nämlich die Signale, auf die reagiert werden muss, nur sehr selten auftreten, nimmt die Leistung mit der Zeit ab. Ist die Fertigkeit allerdings stark automatisiert, benötigt ihre Ausführung nur noch so wenig Aufmerksamkeit, dass der Leistungsabfall verhindert werden kann. Um eine so starke Automatisierung zu erreichen, können allerdings Tausende von Wiederholungen nötig sein. Siehe Goldstein und Ford 2002. Ausprobieren. Wenn möglich, sollten Trainingsteilnehmer unbedingt die zu erwerbende Fertigkeit auch selber ausüben. Dieser Hinweis mag banal erscheinen, aber oftmals werden Fertigkeiten nur vom Trainer demonstriert. Es wird nur über ihre Ausübung gesprochen oder Trainees üben eine von der Zielfertigkeit abweichende Fertigkeit aus. Motorische und mentale Fertigkeiten sind jedoch wesentlich effektiver zu erlernen, wenn man die Gelegenheit bekommt, sich selber an ihnen zu versuchen. Intervalltraining. Sollte Übung kontinuierlich sein, Massed Practice, oder sollten Übungssitzungen über die Zeit verteilt sein, Spaced Practice? Nahezu alle Belege sprechen für eine über die Zeit verteilte Übung, vor allem wenn es um Wissensabruf oder motorische Fertigkeiten geht. Siehe dazu Schmidt und Björk 1992 und Kaufeld und Lehmann-Willenbrock 2010. Ganzheitliches Lernen. Die Trainingsforschung hat sich auch damit befasst, ob es besser ist, Lernmaterial in separate Abschnitte zu unterteilen, Part Learning, oder das Material als Ganzes zu präsentieren, Whole Learning. Die Ergebnisse legen nahe, dass Whole Learning besser ist als Part Learning, besonders wenn Trainees über ein hohes Level kognitiver Fertigkeiten verfügen und die zu lernende Aufgabe stark strukturiert und sehr komplex ist. Siehe dazu Goldstein und Ford 2002. Wenn eine Fertigkeit so komplex ist, dass Whole Learning nicht in Frage kommt, kann eine Art sequentielles Part Learning verwendet werden. Dabei werden immer weitere Abschnitte hinzugefügt und eingeübt, bis die Fertigkeit erlernt ist. Feedback. Ein anderes kritisches Element ist die Feedbackgabe an Trainees bezüglich ihrer Lernfortschritte. Training ohne Feedback führt häufig nur zu geringen Leistungssteigerungen. Erst mit Feedback entfaltet es seine volle Wirksamkeit. Siehe Goldstein und Ford 2002. Dennoch ist nicht jede Art von Feedback gleichermaßen nützlich. Um effektiv zu sein, muss Feedback unmittelbar statt verzögert gegeben werden. Feedback sollte spezifisch und glaubwürdig sein und auf die individuellen Bedürfnisse der Trainees eingehen. Leistungsschwache Trainees benötigen beispielsweise ganz besonders spezifisches und besser wertschätzendes Feedback. Mehr Feedback ist generell besser, obwohl es einen Punkt gibt, an dem zu viel Feedback die Trainingsteilnehmer nur überfordert, verwirrt und Ohnmachtsgefühle weckt. Schließlich hat die Forschung gezeigt, dass positives Feedback effektiver ist als negatives Feedback, welches darauf fokussiert, was der Teilnehmer falsch machte. Siehe dazu Martocchio und Webster 1992. Die bisherigen Gestaltungselemente von Trainings sind zumeist als universelle Prinzipien beschrieben und verstanden worden. In den letzten Jahren rücken jedoch die Besonderheiten der Gestaltung altersspezifischer Trainingsprogramme in den Fokus der Aufmerksamkeit. Bei der Gestaltung von Trainingsmaßnahmen für Ältere ist zu berücksichtigen, dass sie Veränderungen nach anderen Kriterien bewerten als jüngere Kollegen. Siehe dazu auch die Tabelle 7.3 des gedruckten Lehrbuchs.